Zuspruch am Samstag, dem 10. September 2022, der Losungstext aus dem Danielbuch, 6. Kapitel, Vers 11. Daniel hatte an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott. Die bzw. jede in Besitznahme oder auch kriegerische Eroberung von Land oder Grundstücken setzt zugleich auch immer eine administrative Konsolidierung voraus. Administrative Konsolidierung bedeutet, dass mit dem Besitzwechsel, vielleicht durch Kauf, Erbe oder auch kriegerische Eroberung, häufig ein rechtlich oder struktureller irgendwie Aspekt der Legitimation erfolgen muss. Also irgendwie muss der Übergang des Besitzes oder des Eigentumsrechts letztlich durch einen rechtlichen und häufig verwaltungsrechtlichen Vorgang formalisiert und dauerhaft bestätigt werden. Jeder kennt das, der vielleicht mal ein Grundstück gekauft hat oder ein Haus oder was auch immer. Im Endeffekt wird dann im Grundbuch irgendwann es eingetragen. Nur nicht der Kauf und die Zahlung des Kaufpreises ist das Thema, sondern die Eintragung ins Grundbuch. Dann wird man erst eigentlich Eigentümer der Sache, die man vielleicht schon im Besitz hat. So aber auch auf der Krim oder in den eroberten Gebieten der Ukraine. Dort wird dann zum Beispiel verwaltungsrechtlich eine Art Wahl abgehalten, mit der legitimiert werden soll, dass nun die Krim oder auch die eroberten Gebiete formalrechtlich zu Russland gehören. Das ist dann eher der heutige Weg, das zu tun. In alten kriegerischen Zeiten, wie zur Zeit von Daniel, war das einfach dadurch, dass man quasi die eroberten Gebiete verwaltungsrechtlich in irgendeine neue Struktur hineinbrachte und sozusagen auf das eigene Recht hin konsolidierte. Das Konsolidieren, also das Aufeinanderabstimmen oder auch das Übertragen von einem Rechtsbereich des einen auf den anderen, gibt es bis heute selbst in Unternehmen, die von anderen übernommen werden. Man übernimmt dann quasi das Recht oder die Verfahrensstrukturen desjenigen, der nun der Eigentümer ist. Bei Putin ist der Erfolg, zumindest der Annexion der Krim und der jahrelangen Vortäuschung, dass durch eine Abstimmung dieses Gebiet nun zu Russland gehört, genauso wie mit den jüngst erst eroberten Gebieten, erstmal nur Schall und Rauch. Denn etwas erstmal in Besitz zu nehmen, ohne der Eigentümer im klassischen Sinne zu sein, ist sowohl im Bereich des Kaufs von Grundstücken oder Immobilien auch erstmal eine heikle Aktion. Denn erst in dem Moment, wenn die Eigentumsverhältnisse rechtlich konsolidiert, also quasi eingetragen und akzeptiert sind, kann man eigentlich erst mit einem Haus etwas anfangen, obwohl man es vielleicht schon bezahlt hat. Putin hat sicher nichts gezahlt und außerdem steht ja völlig in Zweifel, ob er jemals diese Gebiete auch in dem Eroberungsstatus halten kann. Also die Menschen und das Gebiet selbst quasi eine Art russische Annexion duldet, toleriert oder er sie militärisch durchsetzen könnte. Selbst bei Erbschaftsfällen ist es ja heute kaum noch so, dass diejenigen, die Erben zum Beispiel eines Hauses oder Grundstückes, dieses noch faktisch in Besitz nehmen, sondern nur erstmal als Eigentümer eingetragen werden, um es dann, und das ist ja heute das wesentliche Thema, bei Erbschaftsfällen dieses ehemalige familiäre Gut in ein finanzielles bzw. geldmäßiges Vermögen auf einem Konto umzusetzen. Das heißt also, die Gebiete werden von Familienmitgliedern wie früher üblich nicht mehr in Besitz genommen, also belebt, sondern automatisch nur weiter veräußert, damit man mit dem Grundstück, mit dem Gegenwert eigentlich sich selbst anhand von Geld anderes leisten kann. Dass damit bewusst die Traditionen verloren gehen, ist eine Sache. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, ob die eigene familiäre Struktur dazu geneigt und ausgebildet ist, die Gebiete, die Häuser oder das, was man hat, auch wirklich weiter zu beleben. Und so bedauerlich man es eigentlich sagen muss, die alte Heimat, in der man vielleicht groß geworden ist, wird dadurch, dass man selbst woanders arbeitet, lebt, in eine Art Erinnerung geschoben und nicht mehr physisch als die eigene Heimat letztlich angesehen. Hinzu tritt natürlich, dass nicht immer hinreichend Erben da sind, an die man gewisse Dinge verteilen kann. Aber zurück zu dem Thema von Daniel. Warum den ganzen Anlauf hier mit Daniel und seinem Obergemach, also der architektonischen Hinweis, dass er ein offenes Fenster oder mehrere in Richtung Jerusalem hatte, und dreimal täglich auf die Knie fiel, betete, lobte und dankte seinem Gott. Das Danielbuch ist hinsichtlich seiner Beschreibung irgendwie angesetzt um das Jahr 520, 510 vor Christus. Und es geht hier im ganzen Kapitel 6 um die Konsolidierung der sogenannten persischen Eroberung von Babylon. Die hat ja bekanntlich 539 vor Christus Kyros, der erste Perserkönig, der Große, vorgenommen und nun versucht, und das ist eigentlich das Spannende in diesem sechsten Kapitel und auch, und warum dieser Vers 11, in dem es offene Fenster gibt und jemand beim Beten gesehen wird, so bedeutsam ist. Aber der Reihe nach. Kyros erobert Babylon, aus Persien kommend, Land der Perser und Meder, also eigentlich sowas wie heute historisch man sagen würde, Franken und Sachsen bilden quasi die erste deutsche Nation, wie bei Karl dem Großen. Also diese beiden Volksgruppen erobern quasi den großen Nachbarn Babylon, zu dessen Gebiet natürlich auch Jerusalem gehört. Also bekommen sie auch Jerusalem. Das Kapitel 6 des Danielbuchs beschreibt, wie der persische König Dareios, der selbst als entfernter Verwandter von dem König Kyros irgendwie dessen beiden Söhne überlebt, vielleicht auch nachgeholfen hat, dass er dort König über die Meder und Perser wird und nun eine sogenannte Konsolidierung durchführt, damit in allen Schriften auf allen Steinmalen deutlich wird, dass er ein legitimer Sohn eigentlich dieses Reiches auch ist. Und er konsolidiert es dadurch, dass er 120 Statthalter angeblich nach Daniel 6 einsetzt und darüber drei Regionalfürsten quasi oben drüber. Und unter diesen dreien ist Daniel einer. Er ist sehr beliebt und scheinbar gibt es einen Zwist zwischen allen dreien, die sicherstellen wollen, dass Daniel nicht mehr wird und über ihn stehen wird. Und so kommt es zu dem klassischen Satz, dass ein neues Gesetz nach den Regeln, nach dem Gesetz der Meder und Perser erlassen wird, was nicht abgeändert werden kann, sofern das Gesetz vom König selbst erlassen wurde. Dieses Gesetz soll 30 Tage gelten und jeder soll nur Dareios anbeten dürfen und nicht seinen eigenen Gott. Jetzt kommen die Fenster ins Spiel. Daniel wird dabei beobachtet. Das Obergemach hat ja offene Fenster nach Jerusalem, wie er dreimal am Tag niederkniet und seinem Gott anruft. Und damit hat er natürlich seinen Rechtsanspruch nicht nur verloren, sondern auch deutlich gemacht, dass er gegenüber seinem eigenen neuen König, der das Gesetz erlassen hat, aber auch nicht mehr zurücknehmen kann, nach Meder- und Persergesetz halt, ja, ihn nun abstrafen muss und der berühmte Kenntnisfall, Daniel zu den Löwen in die Grube geworfen wird als Bestrafung, damit diese ihn zerreißen. Wir kennen die Geschichte, aber es geht hier um etwas anderes. Das gesamte Danielbuch geht eigentlich nicht darum, wie man etwas konsolidiert, also sich aneignet, anpasst, sondern lediglich darum, wie man treu ist. Und zwar nicht treu zu sich selbst, sondern treu zum Gott, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat oder auch aus der Gefangenschaft in Babylon. Und das zeigt das Danielbuch in unvergleichlicher Art und Weise, dass eine menschliche Konsolidierung, wie Dareios sie möchte, immer auf tönernen Füßen steht und die Konsolidierung des eigenen Ichs nur dann Bestand hat, wenn wir treu Gott gegenüber sind. Und die ganze Geschichte ist so spannend, dass ich einfach mal das Danielbuch verlinke. Und heute ist der 900. Zuspruchtag seit dem 25. März 2020 nonstop. 900 Zusprüche unter evangelischer-zuspruch.de, alle nachzuhören. Und außerdem treffen wir uns ja zur Konsolidierung des Gartenzauns, der im Zuge der Seifenkisten-Aspekte zerstört wurde. Wer das nochmal nachhören oder sehen will, am Dienstag, dem 6.9. ist es auf der Seite evangelischer-zuspruch.de zu sehen. Und wer um 10 Uhr in der Nähe ist, am Backhaus in Niedereisenhausen, kann gerne vorbeikommen.